SBS in deutscher Sprache. Auf uns die WM-Hymne in Deutschland bei der Fußball-WM in Brasilien. Und damit willkommen im Studio, Anina Voracek.
Hallo.
Ja, so eine Fußball-WM, da geht es ja nicht nur um den Sport, nicht? Und gerade bei diesem Lied zum Beispiel, was ist das? Man fühlt sich einfach als, man ist stolz, Deutscher zu sein oder Italiener oder Brasilianer oder Schweizer oder und so weiter.
Ja, also ich glaube, dass mit Musik verbindet man halt irgendwie auch so tolle Momente. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier auf uns höre, dann denke ich sofort an irgendwie Euphorie und Götzes Tor und Fußball und das macht einen irgendwie einfach glücklich.
Okay. Du bist nicht nur die aktuelle Hospitantin hier bei SBS in der deutschsprachigen Redaktion. Du bist zu Hause in Köln in der RTL Journalistenschule und du bist vor allem absolut fußballverrückt.
Ja, genau so kann man es sagen. Das verbindet irgendwie schon mein ganzes Leben, irgendwie verbinde ich mit Fußball. Ich bin schon ganz früh immer mit ins Stadion gegangen und zum Beispiel 2014 bei der WM war ich dann live mit dabei und das sind einfach Momente, die vergisst man überhaupt nicht mehr.
Fantastisch. Welche Spiele hast du damals gesehen in Brasilien?
Ich habe insgesamt 12 Spiele von der WM live gesehen, alle Deutschlandspiele, außer das Algerien-Spiel, aber das war ja auch eher das Schlechteste, da bin ich eigentlich bis heute ganz froh, dass das nicht mit dabei war.
Und das Finale auch?
Auch das Finale, ja, das war natürlich eine ganz besondere Erfahrung, wobei das 7:1 gegen Brasilien war noch ein bisschen verrückt.
Das war absolut verrückt, ja. Ja, wir wollen in den nächsten, was sind es noch, gut 20 Minuten über die 4 WM-Erfolge Deutschlands sprechen. 1954, 74, 90 und 2014. Eine sagenhafte Leistung, ich glaube, das darf man sagen. Nur Brasilien hat mehr Titel, nämlich 5. Aber zuerst aus aktuellem Anlass eine kurze Einspielung vom deutschen Trainingslager in Südtirol. Der Bundestrainer Joachim Löw antwortet auf die Frage, ob er seinen zuletzt dauerverletzten Supertorwart Manuel Neuer nach Russland mitnimmt oder nicht.
Wenn wir uns entscheiden, ihn dann auch mitzunehmen und er wirklich auch gesund ist und auch selber das Gefühl hat, dass er wirklich auch in einer guten Verfassung ist, dass alle Abläufe stimmen. Und wenn er dann dabei sein wird, dann wird er sicherlich spielen.
Überrascht dich das?
Nee, eigentlich nicht. Also man weiß ja, dass Jogi Löw ein riesiger Manuel Neuer Fan ist. Und ja, eigentlich wäre es auch nur fair, den weltbesten Torhüter ins Tor zu stellen. Aber jetzt müssen sie dann doch erstmal gucken, ob er auch wirklich fit ist. Und da sind jetzt noch ein paar Trainingsspiele und Testspiele und dann können sie es entscheiden, glaube ich.
Kann einer weltbester Torwart sein, wenn er fast, was waren es, 10 Monate weg ist?
Ja, also seine Leistungen in der Vergangenheit haben das schon gezeigt. Und ich glaube auch, dass wenn er wieder die nötige Fitness hat, dass er dann auch wieder auf genau dem Niveau spielen kann, auf dem er vor einem Jahr noch gespielt hat.
Und wie beurteilst du die Chancen ganz allgemein der Deutschen jetzt bei der WM?
Also ich glaube, dass Deutschland zu den Titelfavoriten gehört, auf jeden Fall. Die Gruppe ist machbar mit Südkorea, Mexiko und Schweden. Da sind schon noch ein paar andere harte Brocken mit in der Auswahl, wie zum Beispiel Argentinien sehe ich auch wieder ganz stark. Aber Deutschland hat auf jeden Fall, glaube ich, gute Chancen.
Und im Achtelfinale könnte Deutschland auf die Schweiz treffen, wenn die kleine, aber feine Schweiz den Sprung unter die letzten 16 schafft.
Ja, dann wird es auf jeden Fall ein schwieriges Spiel.
Okay. Ja, blenden wir also zurück. 4-mal hat Deutschland bisher gewonnen bei dieser WM. Sie findet alle 4 Jahre statt und wurde erstmals 1930 ausgetragen. Da gewann übrigens der Gastgeber Uruguay 4:2 gegen Argentinien. 4 Jahre danach, 1934, gewann Italien zu Hause 2:1 gegen die Tschechoslowakei. 1938 erneut Italien in Frankreich gegen Ungarn 4:2. Dann kam der Krieg und das erste Turnier danach in Brasilien gewann Uruguay 1950. Was uns also zu 1954 bringt, ein Turnier in der Schweiz, das vor allem aus deutscher Sicht absolut in die Geschichte einging. 3:2 gegen Ungarn. Und einer, der das Turnier damals erlebt hat als Teenager, ist Eddie Zabin vom FC Alemannia Richmond in Melbourne. Ich sprach vor der Sendung mit ihm, fragte ihn, ob er sich diesen legendären Erfolg, ob er sich gut daran erinnern kann.
Natürlich kann ich mich noch an diesen Tag entsinnen. Das war ja damals das Wunder von Bern. Es war ja nicht nur das Wunder von Bern, das war ja vor allem auch praktisch das Wunder in Deutschland. 1954, wir haben immer in die Luft geguckt, haben gesagt, von wo kommt das Bild her? Das Bern ist ja nur 200 Kilometer weg von Stuttgart. Wir konnten es damals nicht begreifen, wie so eine Flimmerkiste da von Bern hierher kommen kann.
Du warst damals 12 oder 13 Jahre alt. Oder 14, wo hast du dir das Spiel angeschaut?
In der Salamanderstadt Kornwestheim. Das ist ungefähr 10 Kilometer nördlich von Stuttgart.
Und hattet ihr einen Fernseher zu Hause bei euch?
Nein, ach, das wäre herrlich gewesen. Nein, das war in der Bahnhofstraße, da war ein Radiogeschäft. Und das hatte so einen kleinen Schwarz- und Weiß-Film im Schaufenster drinne. Und da waren hunderte von Leuten auf der Straße gestanden.
Was ist dir besonders in Erinnerung geblieben? Kannst du dich noch an die Spieler erinnern?
Natürlich kann ich mich entsinnen, aber ich kann mir nur an einen bestimmten Spieler entsinnen, der leider nicht dabei war. Das war der Schliens. Ich weiß nicht, ob du da noch entsinnen kannst. Der Schliens war ein Kriegsversehrter, der hatte nur einen Arm gehabt und den anderen hatte nur einen Stutzen gehabt. Der hat in der Nationalmannschaft absolut gespielt, aber wurde aber leider nicht mit nach Bern genommen. Und der war natürlich von VfB Stuttgart. Deswegen kann ich mal hier entsinnen. Wir haben nur gesagt, ach, das kann der Schliens auch machen, was die anderen machen können.
Die Bundesliga gab es ja damals noch nicht. Die kam erst in den 60er Jahren. Ja, aber bestimmt hattest du trotzdem eine Mannschaft, für die du warst, ja?
Ja, Oberliga Süd war das damals.
Und deine Mannschaft?
Auf der VfB und Stuttgarter Kickers natürlich.
Was war so toll an denen?
Vor allem das waren Lokale und praktisch die ganzen Spieler kamen ja von den Dörfern weg damals. Damals gab es ja keine Berufsfußballspieler. Die wurden irgendwo von den Dörfern in der Nähe von Stuttgart zusammengesammelt und die haben die Besten natürlich. Und die haben damals gespielt und die wurden ja natürlich verfolgt. Eine Nationalmannschaft und so weiter war auf dieser Art wohl nicht so richtig. Ich meine, 1953 war ich im Neckarstadion das erste Länderspiel, die Schweiz gegen Deutschland. Mhm. Ich glaube, damals ging 1-0 aus und so.
Und so eine Reise für dich in die Schweiz, um das Wunder von Bern live zu erleben, das war absolut unmöglich?
Nein, auf einer war das nicht unmöglich, weil ich hatte Glück, mein Vater war ja vor dem Krieg und nach dem Krieg bei der Eisenbahn. Und wenn du bei der Eisenbahn gearbeitet hattest, hast du Fahrscheine gekriegt, die du selber ausstellen konntest und die waren ja natürlich umsonst. Da durften wir wohl mit dem Vater schon dahin gehen, aber das war für den Vater damals war das doch ein bisschen zu viel. Da war ja erst knapp aus dem Krieg zurück, weißt du. Nee, da haben wir nie dran gedacht, sagen wir, das teure Geld auszugeben. Als Lehrling haben wir damals nur 30 Mark im Monat verdient.
Ja. Zurück zur WM in Bern, der Sieg. Was war für dich das Schönste da?
Das Schönste, dass ich in die Luft geschmissen worden bin. Nee, beim Fußballspielen da waren natürlich Hunderte und Hunderte von Leuten, wo wir dann das Spiel gewonnen haben. Natürlich, viel hat man ja nicht gesehen durch die Hunderte von Leuten durch. Da wurden wir Kinder, sagen wir, praktisch hochgeschmissen und umarmt.
Schön. Und welchen Effekt hatte der Sieg für Deutschland, für das Land?
Weil auf einmal wurden wir größer und größer und größer irgendwie in der Gestalt praktisch. Aber wir sind ja wer? Wissen Sie, so ungefähr. Wir sind da nicht so ohne. Ich glaube, das hat auch viel damals mitgeholfen, wo dann der richtige Aufbau ging. Ich meine, Deutschland war ja in Trümmern damals, keine Arbeit. Lehrlinge wurden gesucht, nicht bezahlt und so. Und irgendwie haben wir da einen Chip auf die Schulter gekriegt, wie man so sagen kann. Weil wir waren dann stolz drauf, dass die Deutschen doch nicht unterzukriegen sind damals.
Dann hat also das Wunder von Bern auch ein Wirtschaftswunder dann ermöglicht, kann man das so sagen?
Ermöglicht und vor allem, wenn man angetrieben hat. Das hat es angetrieben, so ungefähr. ich ging ja dann 58, ging ich dann nach der Lehre, bin ich dann doch in die Schweiz gegangen zum Arbeiten als Praktikant. So, nee, das war damals mit dem Fußball nicht nur alleine, aber das war wirklich war eine Hilfe für den Aufbau, stolz zu sein, wieder Deutscher zu sein.
Ja, stolz, wieder Deutscher zu sein. Das war SBS-Hörer Eddie Zerbin, Jahrgang 40. Anina Woracek, du hast Jahrgang 1990, bist 50 Jahre jünger. Kannst du das nachvollziehen, was da abging 1954?
Natürlich nicht so richtig, das ist schon zu lange her, aber auch ich kenne natürlich die Bilder von damals und das ist beeindruckend, was Eddie gerade erzählt hat. Ich kann mich da so ein bisschen reinversetzen und mir vorstellen, wie sie vor diesem Schaufenster gestanden sind. Also wirklich eine ganz tolle Erinnerung.
Haben deine Großeltern das vielleicht erlebt und davon erzählt später oder so?
Mein Vater wurde in dem Jahr geboren und hat mir mal erzählt, wie Oma und Opa vorm Radio auch gesessen sind und alle zusammen das verrückte Spiel sich angehört haben. Genau.
Okay. Sprechen wir über die weiteren WM-Siege und auch kurz noch, was dazwischen passierte in der Chronologie. Also 1958 ging die WM an Brasilien in Schweden, gegen Schweden im Finale 5-2 mit einem gewissen, kannst du dich erinnern oder kannst du erraten, wer das sein könnte?
Pelé.
Genau, der war damals noch keine 18 Jahre alt. 1962 in Chile dann, Brasilien erneut Weltmeister gegen die Tschechoslowakei 3-1. 1966 dann England gegen Deutschland 4-2 nach Verlängerung mit dem berühmten Wembley-Tor. Ein Schuss an die Lattenunterkante. War es danach ein Tor oder nicht? Damals gab es noch keine Kameras, aber naja. 1970 dann der Turniersieg schon wieder Brasilien in Mexiko 4-1 gegen Italien. Dann also 1974 die WM zu Hause in Deutschland. Und auch diese WM hat SBS-Hörer Eddie Zerbin miterlebt. Aber vielleicht bevor wir zu ihm kommen, ganz kurz zu dir. Du warst damals noch nicht da, aber kennst die Geschichten bestimmt aus den Erzählungen deiner Eltern diesmal?
Auf jeden Fall. Meine Eltern haben damals schon in München gewohnt, wo das Finale ja auch stattgefunden hat. Mein Vater auch im Olympiadorf, also nur unweit von dort, wo Deutschland dann Weltmeister geworden ist. Damals war es aber, glaube ich, noch so ein bisschen anders, wie zum Beispiel 2006, was ich mitgekriegt habe, wo wir die WM dann wieder im eigenen Land hatten. Aber auch eine schöne Euphorie, glaube ich, und auch ein tolles Finale dann.
Okay, und Zerbin war damals nicht mehr in Deutschland, sondern bereits hier in Australien. Er war inzwischen eingewandert, wie so viele andere Deutsche seiner Generation. Ich fragte ihn, wie und wo er das Finale, das 2-1 gegen Niederlande mit dem frühen Rückstand, miterlebte.
Ja, 1974, da war ich mit dabei, mit der Organisation dabei, dass wir das im deutschen Club organisiert hatten. Nachts um 2, 3, 4 Uhr morgens aufzustehen und am Fernsehen. Die Bar wurde natürlich aufgemacht und naja, damals hat der Club noch 2000 Leute gehabt als Mitglieder. Da war das voll.
Und kannst du dich an so die Schlüsselspieler von damals erinnern?
74. Naja, jeder wollte ja Beckenbauer sein. Jeder wollte Beckenbauer sein und ich kann mir noch erinnern, wir haben da drum gestritten, wer schießt den Elfmeter und wer schießt nicht den Elfmeter. Hat doch keiner dran gedacht, dass ein Verteidiger, wo Breitner, was immer, der war ja hinten in der Defense, dass der den Elfmeter geschossen hat. Aber der hat sich scheinbar den Ball hingelegt, angelaufen und weg, drinne war er.
Und sonstige Spieler?
Auf dem Breitner? Naja, und natürlich Müller. Ich meine, der Müller kam ja auch aus dem kleinen Dorf, genau an der Grenze zwischen Württemberg und Bayern. Natürlich waren wir da auch stolz, aber praktisch, dass so ein Mann aus so einem kleinen Dorf da der wichtigste Mann in der Mannschaft gewesen war.
Und hattet ihr damals alle Farbfernseher jetzt auch außerhalb der Clubs oder gab es Leute, die nur in den Club kamen, weil sie das Finale da in Farbe sehen wollten?
Das kann ich mir eigentlich nicht entsinnen, aber ich glaube, damals war ja alles Farbe schon ungefähr. Und zwar, das war ja kein Fernseher, was wir hatten. Wir hatten ja einen Projektor, was ist so die drei Farbenprojektor. Da war oben an der Wand gehangen und glaube ich, war grün, blau und rot, irgendwie sowas. Und das wurde zusammengemischt auf das Bild, auf eine Leinwand. Das war ja kein Fernseher, sondern das war eine Leinwand. Hat damals, glaube ich, $10.000 gekostet, so ungefähr, dieser Projektor.
Hat SBS damals die WM übertragen, natürlich, 1974?
Natürlich, SBS war ja da. Wolfgang Müller und der, Mensch, wie heißt denn der, SBS angefangen hat?
Schäuble?
Schäuble, Walter Schäuble. Ich kann mir noch erinnern, ich war ja mit dem Walter Schäuble damals ins Haus Melbourne, wie er die Nachrichten von der deutschen Welle auf Kurzwelle abgehört hat und dann an SBS weitergegeben hat. Manchmal war gut, manchmal war schlecht. Walter Schäuble, natürlich, ja.
Habt ihr auch sonst Spiele im Club übertragen, Deutsche?
Europameisterschaften, ja.
Nee, die Weltmeisterschaft 74.
Na, da war nur Deutschland. Ich weiß, Australien, glaube ich, war auch dabei, aber da war noch kein Interesse, weil wir wollten nicht enttäuscht werden, wenn die praktisch alle Spiele verloren hätten. Eigentlich haben sie eins und entschieden gemacht. Aber Australien wurde, damals, das war gar nicht so einfach. Wir mussten ja eine extra Leistung haben mit dem Alkohol, das war ja furchtbar. Das war ja nach 1 Uhr morgens, da musste man eine extra License oder eine Lizenz anfragen, um Alkohol auszuschenken. Das war damals nicht so einfach.
Und wer waren so die Gäste, so die typischen Gäste?
Da, das waren natürlich alles Deutsche mit ihren Kindern. Ich meine, wir waren damals so 40, 50 Jahre alt und wir hatten Kinder, 10, 12 Jahre gehabt, die wurden natürlich alle mitgenommen. Und damals war es noch nicht so schlimm mit dem Trinken und mit dem Fahren. Da wurde man noch verwandt, bevor man den Führerschein verloren hatte.
Okay, auch da zurück nochmals zum WM-Endspiel gegen Holland 1974 ja. In München. Was ist da dir da besonders in Erinnerung geblieben?
Totenstille nach 5 Minuten, wo das 1-0 fiel. Totenstille. Totenstille, kann man sehen. Da war nicht einer, der geschrien hat für die Holländer. Toten, ja, das weiß ich noch, sag mal, praktisch. Jeder guckt sich an, oh, das wird eine Enttäuschung. Wird eine Enttäuschung. Naja, aber Ende gut, alles gut.
Studio nach wie vor Anina Voracek und vorhin hörten wieder SBS-Hörer Eddie Zarbin vom FC Alemannia Richmond, ein ehemals deutscher Fußballclub hier in Melbourne. Anina, 1974 haben wir darüber gesprochen, sprechen wir über die weiteren Weltmeisterschaften, also die Turniere danach, 1978 Argentinien mit dem Sieg des Gastgebers 3-1 gegen die Niederlande. Ich kann mich gut erinnern, ich habe damals sehr viele Konfettis gesehen oder ausgefahrene WC-Rollen oder was immer es waren, aber jedenfalls noch nie so viele wie später in meinem ganzen Leben. 1982 dann in Spanien, Weltmeister Italien, 3-1 gegen Deutschland leider. 1986 in Mexiko schon wieder Deutschland im Finale, aber wieder besiegt von Argentinien, der Erzfeind, muss man sagen, 3-2. Aber dann im dritten Anlauf hat es geklappt, 1990, diese Szene hier.
Tja, an diesem einen Schuss, meine Damen und Herren, kann der Weltmeistertitel für die deutsche Mannschaft hängen. Er kann mit links und kann mit rechts.
Meistens schießt er mit rechts.
Gegen England, ins linke Eck. So, genug der Prognosen. Hoffentlich trifft er, das ist das einzig Wichtige. Breme gegen den Elfmetertöter Goikoetxea. Deutschland 1-0 durch Andreas Breme, alles wie gehabt, mit rechts, flach ins linke Eck. Goikoetxea wusste alles, nur halten konnte er ihn nicht. Eine hochverdiente Führung für die deutsche Fußballnationalmannschaft, 4 Minuten und 40 Sekunden vor dem Ende des Spiels.
Aber dieser Teufel im argentinischen Tor hatte wieder die Ecke. Ist ein Elfmeterkiller, muss man direkt sagen.
Ja, das hat er natürlich gesehen gegen England. Aber platzierter kann ich einen Elfmeter nicht schießen. Nicht hart, aber präzise.
Ja, Nina, ich glaube, das war Co-Kommentator Karl-Heinz Rummenigge.
Ja, ja, jetzt beim FC Bayern sitzt.
Toll, 1990, also das wiedervereinigte Deutschland zum dritten Mal Weltmeister. Du bist während der WM geboren.
Ja, klassisches WM-Kind.
Also buchstäblich während der 4 Wochen da des Turniers?
Genau, ich habe Mitte Juni Geburtstag und das hat genau gepasst.
Was hast du von diesem Sieg in Erinnerung, so durch Erzählungen oder so?
Also viele von den Spielern kennt man ja heute auch, weil die im deutschen Fußball einfach nach wie vor unterwegs sind. Rudi Völler zum Beispiel, der gefoult wurde und dann kam es zu dem Elfmeter oder Andi Brehme. Das sind irgendwie alles, Lothar Matthäus nicht zu vergessen, alles Namen, die man heute einfach auch kennt und von denen man weiß, dass sie auch mal die WM gewonnen haben.
Also 1-0 Deutschland. Damit Weltmeister. 1994 dann in den USA, da wurde Brasilien Weltmeister. Ein langweiliges 0-0 nach Verlängerung. Das Elfmeterschießen gewannen die Südamerikaner. 1998, da gewann Frankreich. In Frankreich, Le Bleu, 3-0 gegen Brasilien. Und das war ja ein ganz, ganz tolles Team, da das französische damals. 2002 in Japan und Südkorea, da wurde erneut Brasilien Weltmeister. 2-0 gegen, sagen wir es leise, Deutschland. 2006 dann die WM in Deutschland, das berühmte Sommermärchen. Da wurde aber leider nur das Spiel um den dritten Platz ausgetragen mit deutscher Beteiligung, denn das Finale bestritten Italien gegen Frankreich 1-1 nach Verlängerung. Es gewann Italien im Elfmeterschießen. 2010 Südafrika, da wurde Spanien Weltmeister, erstmals im Finale gegen die Niederlande 1-0. Und das bringt uns nach Rio 2014, das Finale in Brasilien. Wir haben gehört, du warst im Stadion, hast miterlebt, Deutschland gegen Argentinien. Und da gab es ja diese fabelhafte Szene hier in der Verlängerung. Es stand 0-0 und dann die 113. von 120 Minuten. Was ist da passiert?
Mach ihn, er macht ihn! Mario Götze! Das ist doch Wahnsinn!
Und danach gab es bittere 6 Minuten auszustehen und am Schluss klang es so.
Jetzt ist es verbracht! Ja! Ja! Und nochmal ja! Deutschland ist zurück im Fußball-Himmel Weltmeister!
Ja, du bist natürlich ausgerastet, nicht?
Ja, komplett ausgerastet. Ich habe auch jetzt wieder Gänsehaut. Ich weiß noch genau den Moment, wo abgepfiffen wurde und alle lagen sich in den Armen und haben gefeiert und das war echter Wahnsinn.
Ja. Gab es viele Deutsche im Stadion oder waren das alles Brasilianer oder wie war das?
Es waren gefühlt nur Argentinier, also
Argentinier,
ganz Rio, ganz Rio hat aus Argentiniern irgendwie bestanden. Um uns rum waren, wir waren aber in der deutschen Kurve, also quasi nur Deutsche.
Aber kannst du dir vorstellen, dass vielleicht viele Brasilianer nach dem 7-1 da im Halbfinale gegen Deutschland eingestellt waren, Publikum?
Ich glaube, es war eher genau umgekehrt, weil Argentinien ja der Erzfeind der Brasilianer ist. Aha. Und nach diesem klaren 7-1 haben die sich, glaube ich, gedacht, gut, dann sind wir auf jeden Fall auch für Deutschland, weil die sind wohl ganz gut drauf.
Ja. Und sonst, was hast du so auch von dieser WM in Erinnerung 2014?
Ach, ganz viel Positives. Wir waren damals 6 Wochen unterwegs durch das ganze Land und ich habe total liebe, nette Brasilianer im Kopf, nette Fans aus anderen Ländern, zum Beispiel die mexikanischen Fans waren richtig gut drauf. Es war eine tolle Zeit, die ein richtig tolles Ende auch genommen hat dann, ja.
Und meinst du, es könnte dazu hinführen, dass Deutschland mit Brasilien gleichzieht jetzt in Russland?
Also ich wünsche es mir natürlich das ist ja Traumvorstellung natürlich und ich glaube, es ist auch drin, aber mal gucken, wenn alle fit bleiben über das Turnier hinweg, dann sehe ich da schon ganz gute Chancen für uns.
So mit einem Kader, der was so zu 50% noch aus den Jungs besteht, die in Rio im Finale gespielt haben?
Ja, irgendwie so ungefähr und das sind bestimmt alles richtig tolle Motivatoren auch für die jüngeren Spieler, die jetzt dabei sind.
Aber nicht Götze. Der ist nicht dabei.
Der muss leider daheim bleiben. Das heißt, wir brauchen jetzt einen neuen Siegtorschützen dann.
Ja, und der die Flanke schlug, ist auch nicht dabei.
Schürrle muss leider auch diesen Sommer vorm Fernseher zugucken, aber Auch da wird sich jemand finden, der von links die Flanken reinschießen kann, glaube ich.
Aber ich bin jetzt the Devil's Advocate und sage, auch der, der den Pass zu Schürrle schlug, nämlich Schweinsteiger, ist nicht mehr dabei.
Nee, auch der ist leider nicht dabei, einer meiner Lieblingsspieler. Aber ach, ich glaube auch, dass das mit Toni Kroos zum Beispiel
ja,
mit
der andere werden funktioniert. Alles klar. Anina Wolacek, vielen, vielen Dank für diesen Besuch. Das wäre es dann auch schon gewesen. Ich bin Christian Fröhlicher, sage danke fürs Zuhören und wieder ja, bis morgen um dieselbe Zeit. Tschüss.
Weitere Podcasts in deutscher Sprache bei sbs.com.au/German.